Deutschlandfunk. Systemfragen.
Idylle, blühende Felder, glückliche Tiere und Bauern. Das Bild von der Landwirtschaft ist oft idealisiert. Die Realität, die sieht oft anders aus. Heu machen, wenn das Wetter passt, kein Wochenende. Lebensmittelkonzerne, die Preise zum Großteil diktieren. Anpassungen an Klimawandel, Tierschutz, viel Papierkram. Oft fehlen dann auch noch die Hofnachfolger. Kaum eine Branche ist so im Wandel wie die Landwirtschaft. Was macht das mit den Bauern? Diese Frage möchten die Systemfragen heute beantworten. Von Rostock bis Bamberg haben wir dafür recherchiert. Und eins vorab, es wird viel um ein Tabu gehen, die psychische Gesundheit der Menschen in der Landwirtschaft. Ich bin Till Opitz, neu in den Systemfragen, und mit mir recherchiert hat Katja Bülow. Katja, lass uns mal vorne anfangen. Wie viele landwirtschaftliche Betriebe gibt es in Deutschland überhaupt noch?
Ja, gar nicht mehr so viele. Aktuell sind das noch 255.000. Tendenz seit Jahren fallend. Mal zum Vergleich, vor 50 Jahren waren das noch mehr als dreimal so viele Höfe. Die Zahl der Betriebe ist also massiv gesunken. Was ja erstmal nicht negativ sein muss. Also man kann ja auf großer Fläche auch sehr vielfältig ackern und auf kleiner sehr intensiv.
Das heißt auch, die Ackerfläche in Deutschland wird nicht weniger, sondern die Betriebe, die übrig bleiben, beackern mehr Land quasi.
Ja, das ist die Grundtendenz. Wenn einer sein Land aufgibt, dann bleibt das ja nicht brach liegen, sondern die Nachbarbauern freuen sich, übernehmen, kaufen oder pachten das Land. Grundsätzlich gilt, es gibt immer weniger Höfe, dafür mehr Fläche pro Betrieb.
Weniger Höfe und wahrscheinlich auch tendenziell immer weniger Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten?
Genau, das sind gerade noch 500.000 Erwerbstätige. Die Zahl der Beschäftigten geht seit Jahrzehnten zurück. Ganz vieles ist technologisiert. Es arbeiten im Schnitt noch so 3-4 Leute in einem Betrieb. Und die meisten Höfe sind nach wie vor Familienbetriebe. Da arbeiten also Mitglieder aus der Familie. Deutlich kleiner ist der Anteil von Saisonkräften oder Angestellten in der Landwirtschaft. Wobei man da unterscheiden muss zwischen Ost und West. In Ostdeutschland, klar, da gibt es traditionell mehr größere Betriebe und die haben dann Angestellte.
Mhm. Auch noch aus der Zeit der DDR. Wie ist es vom Ausbildungs-Background? Was haben die Leute da in der Landwirtschaft?
Von denen, die heute einen landwirtschaftlichen Betrieb leiten, haben deutlich mehr als die Hälfte eine entsprechende Ausbildung mit Abschluss. Und davon 14% ein abgeschlossenes Studium. Gerade bei jungen Leuten sind Unis und Fachhochschulen immer gefragter. Und auch wer erst eine Lehre macht, der setzt oft noch einen Abschluss an einer Fachschule obendrauf. Zum Beispiel als staatlich geprüfter Agrarbetriebswirt.
Wobei, man muss ja auch sagen, Landwirt ist nicht Landwirt, das ist ein Riesenbereich, ne? Von Schweinezucht bis zum Weinbau fällt alles unter Landwirtschaft.
Das reicht vom Obstbauern bis zum Rinderzüchter, von Biogas bis Sojaanbau. Katrin Kühl schreibt gerade eine Doktorarbeit zur Unternehmensnachfolge am Thünen-Institut in Braunschweig. Das Institut ist eine der größten Forschungseinrichtungen zur Landwirtschaft in Deutschland. Sie sagt, dass gerade bei jungen Leuten die Interessen sehr weit gestreut sind.
Von bis, also wir haben die Menschen, die mehr ein Interesse haben, mit Tieren zu arbeiten, die sich eben auf den Schwerpunkt fokussieren. Wir haben aber auch Menschen, die lieber wirklich mit anderen Menschen zusammenarbeiten, also versuchen, das auf ihrem Betrieb zu etablieren, zum Beispiel durch Direktvermarktung, vielleicht aber auch durch neue Formate wie Tourismus auf dem Bauernhof. Wir haben diejenigen, die sich mehr in die Energieerzeugung stürzen. Also wir haben wirklich ganz verschiedene Schwerpunkte.
Also Landwirtschaft heute ist nochmal vielseitiger, diversifiziert sich, bietet neue Betätigungsfelder, die es so vor einigen Jahren noch nicht gegeben hat.
Und wenn man unterm Strich schaut, was sind so die Hauptprodukte der Landwirtschaft?
An erster Stelle steht der Anbau von Getreide, vor allem Weizen. Danach folgen Milch, Kartoffeln, und in der Tierwirtschaft dominiert in Deutschland die Schweinezucht, ganz klar. Spannend finde ich dabei, von dem Gemüse, das wir essen, kommt gerade mal so ein gutes Drittel aus Deutschland. Der Rest muss importiert werden. Bei Obst sind das sogar nur 20% made in Germany. Kartoffeln, Getreide, Fleisch, Zucker, Milch, die dagegen werden über Bedarf produziert, sodass wir ganz viel exportieren.
Und es lässt sich, glaube ich, festhalten, es verändert sich gerade sehr, sehr viel in der Landwirtschaft.
Ja, aus verschiedenen Gründen. Da spielt der Klimawandel rein. An den müssen sich Landwirte natürlich irgendwie anpassen. Es gibt auch mehr Wetterextreme. Anfang Juni hat das Hochwasser ja wieder viele Felder geflutet und Ernten vernichtet. Aber auch Vorgaben ändern sich. Die Bauern bekommen jedes Jahr Milliarden an Steuergeldern. Die Politik will im Gegenzug mitreden. Und das trifft ganz besonders die Tierhalter, sagt Katrin Kühl.
Das heißt nicht unbedingt, dass die Betriebe in Gänze ihre Bewirtschaftung aufgeben, dass sie sich aber insgesamt mehr umstrukturieren, dass teilweise die Tierhaltung gegen einen anderen Betriebszweig eingetauscht wird.
Das Zauberwort heißt Diversifizierung, mehrere Standbeine haben.
Das klingt nach viel Umbruch und oft fehlen ja auch die Hofnachfolgerinnen oder Nachfolger, ne? Also die weitermachen wollen.
Ja, das ist schwierig, sagt Katrin Kühl. Eine Befragung derjenigen, die heute die Betriebe leiten und über 55 Jahre alt sind, zeigt jedenfalls, nur ein gutes Drittel der Chefs glaubt, dass die Hofnachfolge gesichert ist.
Danke, Katja. Wir hören von ihr gleich noch eine Reportage vom Alltag auf einem Hof in Mecklenburg. Vorher schauen wir, was es aus der Forschung gibt zu Erschöpfung auf den Höfen. Barbara Wittmann ist Kulturwissenschaftlerin an der Uni Bamberg, forscht qualitativ, akteurszentriert, geht selbst auf Höfe, hat über 50 Menschen in Betrieben interviewt, die Schweine und Hühner halten. Wie viel Erschöpfung ist Ihnen da begegnet?
Sehr viel Erschöpfung, sehr viel Resignation und tatsächlich Probleme in Bezug auf die eigene Stellung in der Gesellschaft. Einerseits diese Angst, der Letzte zu sein, der diesen Hof weiter betreibt, obwohl wir eben in der Landwirtschaft eine starke Industrialisierung der Agrarproduktion hatten in den letzten Jahrzehnten, sind die meisten in Deutschland bestehenden Betriebe eben Familienbetriebe. Das heißt, hier ist einerseits ein hohes Verantwortungsgefühl und gleichzeitig ist tatsächlich eben das Problem, dass Preisdruck und immer wiederkehrende Krisen auch in der Landwirtschaft natürlich ökonomisch das Ganze schwierig gestalten. Also ich war tatsächlich auch selbst erstaunt davon, wie stark die Landwirte und Landwirtinnen betroffen sind von diesen gesellschaftlichen Vorwürfen und andererseits auch dem ökonomischen Druck.
Sie haben eben schon angesprochen, das Thema, es sind überwiegend Familienbetriebe, Familienmitarbeitende. Wie spielt das rein in dieses komplexe Zusammenspiel?
Also es gibt tatsächlich verschiedene Studien, die belegen, dass diese Belastungen auf Familienbetrieben tatsächlich höher sind als auf Betrieben, die auch Angestellte haben. Und das ist ganz interessant. Man könnte ja eigentlich denken, die Familie entlastet oder stützt da eher. Es ist aber eigentlich eher das Gegenteil der Fall. Dadurch, dass dann innerfamiliär sehr viel Druck da ist, dass zum Beispiel häufig Hofübernahmen sehr konfliktträchtig sind. Wenn der Jüngere oder die Jüngere etwas anders gestalten, als es die Älteren gemacht haben oder wenn es eben auch zur Änderung von Wirtschaftsweisen kommt. Und dazu kommen eben auch zum Teil traditionelle Rollenbilder und auch vielleicht, dass man weniger in der Landwirtschaft auch über diese psychischen Belastungen spricht.
Ist das Bewusstsein da vielleicht auch in der grünen Branche ein wenig geringer ausgeprägt für seelische Gesundheit, für Life-Work-Balance? Diese Dinge, die in der Gesellschaft insgesamt durchaus ein größeres Bewusstsein bekommen haben?
Ja, also ich glaube, es fehlt dadurch, dass einfach die Arbeitszeit so hoch ist, die Zeit, sich auch damit auseinanderzusetzen und das zu reflektieren, was dieser Arbeitsethos oder auch dieser eigene Anspruch an sich selbst mit einem macht. Gleichzeitig würde ich aber sagen, dass langsam schon auch hier das Bewusstsein dafür wächst. Also das bildet sich ab, wenn man zum Beispiel in Angebote von der landwirtschaftlichen Krankenkasse oder eben auch von Weiterbildungen, Fortbildungen vom Bauernverband schaut. Es wird zunehmend auch aus der Branche selbst heraus versucht, dem entgegenzuwirken. Aber es ist sicherlich ein Prozess, der noch einiges an Zeit vor sich hat.
Haben Sie mal so ein Beispiel für so eine Stresssituation, von denen Ihnen ein Landwirt berichtet hat?
Betrifft die Stallbauproteste. Die sind tatsächlich bei 7 Höfen sehr belastend gewesen, auf denen ich eben zu Besuch war im Rahmen der Forschungen. Ich erinnere mich an eine Situation, als eben dieser Betriebsleiter kam mit mehreren Ordnern voll mit Berichten zu seinem geplanten Stallbau. Es kam eben im Zuge dieser Auseinandersetzungen zu mehrjährigen Gerichtsprozessen und tatsächlich eben auch zu einer sehr belastenden Berichterstattung im lokalen Raum, in der lokalen Presse, der für die Familie weite Kreise gezogen hat. Also die Kinder in der Schule wurden eben als Tierhalter, als Massentierhalter beschimpft und für die Elterngeneration war es im Dorf von der Integration her dann zunehmend schwierig. Also solche Belastungen, die stechen dann natürlich nochmal heraus, weil es einfach auf dem bestehenden nochmal dazukommt.
Also es kumuliert in den letzten Jahren, so kann man das zusammenfassen?
Genau, würde ich sagen.
Und wie das im Alltag aussieht, das hat sich Katja Bülow angeschaut auf einem Hof in Mecklenburg, einem Betrieb mit Acker und Grünland und fast 1000 Rindern. Das Besondere, dort leitet eine Frau den Hof.
Direkt neben den Kuhställen hat Katrin Naumann ihr Büro in einem gelben Flachbau. Die Mecklenburgerin ist Geschäftsführerin im Agrarbetrieb Großgrenz in der Nähe von Rostock. Die steigenden Ansprüche, einen zunehmenden Druck auf die Landwirtschaft spürt auch sie.
Dass eigentlich immer mehr bei uns auch abgeladen wird, also auch der gesellschaftlichen Ansprüche, die zu Recht auch da sind. Also wir wollen mehr Klimaschutz, wir wollen mehr Umweltschutz, wir wollen mehr Biodiversität, wir wollen natürlich auch mehr Tierwohl für die Menschen, die tierische Produkte essen. Das ist alles gut, dafür stehen wir auch bereit. Ich weiß, wir können das auch alles. Also wir sind da gut ausgebildet, sind motiviert, das auch zu machen. Aber wir können es eben halt nicht, ohne irgendwo eine Entlohnung dafür zu bekommen.
Stattdessen werde an allen Ecken der Rotstift angesetzt. Unter anderem habe die neue EU-Agrarreform das Einkommen pro Hektar spürbar verringert. An der Einfahrt zum Betrieb hängen Transparente mit Aufschriften wie: Ist der Bauer ruiniert, wird dein Essen importiert. Überbleibsel der Bauernproteste im Frühjahr. Nicht nur das Geld sei knapp, auch die Büroarbeit nehme viel zu viel Zeit ein.
Wir wollen gucken, dass es den Tieren vernünftig geht, dass auf dem Acker alles läuft und die Pflanzen ordentlich wachsen und so. Und stattdessen verbringen wir immer mehr Zeit wirklich am Schreibtisch. Also nicht nur ich, sondern auch unsere Abteilungsleiter, die wirklich dann aufschreiben müssen, wo jede Kuh auf der Koppel steht, und wenn ich die Kuh mal von der einen Koppel zur anderen bringe, aus welchem Grund auch immer, muss ich das dann auch ziemlich zeitnah alles umschreiben und so. Und man denkt so, ist so egal, ob die links oder rechts steht.
Die Agrarwissenschaftlerin hat die Leitung der heutigen GmbH nach Studium und Promotion vor 13 Jahren übernommen. Probleme, sich als Frau durchzusetzen, sieht Katrin Naumann nicht.
Habe ich hier nie so erlebt. Also das ist vielleicht so ein Ost-West-Ding, sag ich mal. Ich habe nach meinem Studium in der Nähe von Wiesbaden gearbeitet. Und ja, da war es zum Beispiel so, als ich mein erstes Kind bekommen habe, das war dann auf einmal so, du hast ja jetzt ein Kind, jetzt mach mal lieber ein bisschen Büro. So. Also ich habe sehr schnell nach einem Dreivierteljahr angefangen zu arbeiten. Und da war ich halt so ein bisschen Exot, aber ich kannte es nicht anders und ich hatte Bock zu arbeiten, irgendwie das unter einen Hut zu kriegen.
Die Landwirtin glaubt, dass Frauen im Osten traditionell etwas gleichberechtigter sind in allen Berufen. In der DDR seien da keine großen Unterschiede gemacht worden. Und doch räumt sie ein, dass sie manchmal auf die üblichen Rollenverteilungen trifft, auch in ihrem eigenen Betrieb.
Wir haben als Auszubildende zum Landwirt, also das ist ja der Bereich, der sowohl Technik, also Ackerbau, als auch Tierhaltung macht, hatten wir erst eine Frau. Und sonst sind das nur Jungs, nur Männer. Und im Tierbereich, sprich ich lerne melken, ich füttere die Tiere, ich kümmere mich um die Kälber, da sind es regelmäßig Frauen oder fast sogar mehr Frauen, die wir ausgebildet haben.
Um das aufzubrechen, macht ihr Betrieb beim Girls Day mit, wirbt für verschiedene Jobs in der Landwirtschaft, denn aus ihrer Sicht können Frauen genauso gut Trecker fahren wie Männer. Sie selbst vereint Job und Familie dadurch, dass sie sich sehr gut organisiert. Ihr Mann kümmert sich morgens darum, dass die Kinder zur Schule kommen, und auch die Großeltern, die mit im Haus leben, springen im Ernstfall ein. Die Geschäftsführerin selbst steht früh um 7 im Betrieb. Ställe kontrollieren, Felder begehen, Personalgespräche führen, klären, wer was macht.
Franzi, du hast am Wochenende Dienst, ne?
Ja.
Ja, okay. Ich habe auch Dienst, dann müssten wir uns nochmal abstimmen wegen der Koppeln. Also ich würde sagen, dass ich dann das Wochenende die Koppeln mache und du dann Stalldienst.
Fürs Wochenende gibt es Bereitschaftsdienst, damit Mitarbeitende bei auftauchenden Problemen nicht aus ihrer Freizeit gerissen werden. Außerdem plant Naumann die Dienste so, dass alle mal 2 Wochen am Stück Urlaub haben, sich erholen können. Ein Luxus, der in kleineren Familienbetrieben kaum möglich ist. Und als Frau im Chefsessel sei sie vielleicht auch kompromissbereiter, wenn zum Beispiel mal jemand später kommt, weil es in der Kita länger gedauert hat. Alles in allem liebe sie die Landwirtschaft, auch weil sie so abwechslungsreich sei.
Kein Tag ist gleich. Wir haben die Jahreszeiten, mit denen wir leben müssen und leben wollen auch. Oder gerade im Ackerbau sind wir abhängig davon auch. Und das macht das ja sehr, sehr, sehr spannend. Und es ist auch ein sehr befriedigendes Gefühl. Also klassisch ist, wenn wir im Acker sind, wenn dann nachher die Ernte losgeht, dann sind so alle so auf einmal so hoch motiviert wieder und so der Lohn der Arbeit wird eingetragen oder auch wenn ein Kalb geboren wird, das ist einfach schön, das zu sehen.
Und wenn das Kälbchen bei der Geburt Hilfe braucht, dann nimmt die 49-Jährige auch in Kauf, dass der Arbeitstag doch mal wieder ein bisschen länger wird.
Vom einzelnen Hof zum großen Ganzen. Die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft erforscht ein interdisziplinäres Großprojekt namens Social Lab seit mehreren Jahren. 8 Unis und Forschungseinrichtungen machen mit, koordiniert vom Thünen-Institut. Fokus: Wie ist das Verhältnis zwischen Konsumierenden, Medien, Handel, Tier- und Naturschutzverbänden und der tierhaltenden Landwirtschaft? Marie von Meyer-Höfer ist eine der Koordinatorinnen. Zentrale Ergebnisse sind ja, die Bauern wünschen sich mehr Rückhalt von der Gesellschaft und Planungssicherheit. Was heißt das?
Also für Tierhalter bedeutet das, sie Sicherheit haben für die in der Tierhaltung oft nötigen langfristigen Investitionen, die auch ja von beträchtlicher Höhe sind oft, wenn es zum Beispiel darum geht, einen neuen Stall zu bauen oder eine neue Melktechnik anzuschaffen. Das sind Kosten von mehreren 100.000 Euro oder mehr. Und die müssen sich dann auf viele Jahre rechnen, um sich zu lohnen. Und bevor ich diese Investition dann tätige, möchte ich schon gerne wissen, ob das dann auch der Stall ist, der auch in 10 Jahren dann noch ein guter Stall sein kann.
Und da nicht eine neue Vorgabe gibt, genau. Jetzt müssen die Tiere aber so und so. Mhm. Ist das auch gemeint mit gesellschaftlichem Rückhalt?
Ja, ich glaube, das ist oft auch das, was sich viele Landwirte wünschen, dass sie eben von der Gesellschaft sozusagen den Rückhalt haben für die Entscheidung, die sie jetzt treffen, auch in 5 oder 10 Jahren nicht bestraft zu werden im Sinne von, das habt ihr aber jetzt total falsch gemacht und das war ja total blöd, was ihr da vor 5 Jahren euch ausgedacht habt.
Und da spielt ja dann auch so die Frage rein, sehen sich die Tierhalter da so ein bisschen am gesellschaftlichen Pranger, wenn man so will?
Ja, tatsächlich glaube ich, ist das gerade in den letzten Jahren eine große Belastung für viele Tierhalter gewesen. Dieser besondere Fokus so sehr in der öffentlichen Debatte um Landwirtschaft und Tierhaltung zu stehen. Der einzelne Landwirt hat einen ganz, ganz großen Imagebonus sozusagen von den Verbrauchern, wenn man die sozusagen als Gegengruppe zu den Landwirten jetzt aufstellen würde. Dem einzelnen Landwirten wird durchaus zugesprochen, dass der es wahnsinnig schwer hat in der aktuellen Situation, in unserem aktuellen Ernährungssystem über die Runden zu kommen. Das System Landwirtschaft, in dem die Landwirte dann sozusagen die Bösen sind, das muss man sozusagen trennen von dem einzelnen Landwirten, der, wie gesagt, auch im Gefühl vieler Menschen gar nicht so sehr was dafür kann. Mhm. Aber dieses System wird einfach wahnsinnig stark kritisiert.
Und was wird da kritisiert? Was sind die Ansprüche der Gesellschaft?
Dass viele Menschen, die nicht so eng mit der Landwirtschaft verbunden sind, sich sehr viel von Tierhaltern wünschen, beziehungsweise von der Tierhaltung. Seit 20 Jahren im Prinzip sehen wir in unseren Forschungsergebnissen immer wieder die gleichen Forderungen nach mehr Luft, mehr Platz, mehr Licht, mehr Bewegung für die Tiere, gutes Futter, gute Betreuung. Und eigentlich wollen viele Menschen einfach einen fairen Deal mit dem Nutztier eingehen. Tatsächlich ja auch Landwirten selbst, die überhaupt gar keine schlechten Tierhalter sind in dem Sinne, dass sie sich nicht um ihre Tiere kümmern würden.
Aber fühlen Sie sich dann, kann ich das so verstehen, dass die Landwirte sich am Pranger fühlen? Ja. Die sind dafür verantwortlich. Dabei geht es ja eigentlich genauso auch um Handel, um Lieferketten.
Genau. Also dieses Wertschätzungsthema, das ist wahnsinnig aktuell und spannend zur Zeit. Die Landwirte, mit denen wir im Rahmen des Social Labs zusammengearbeitet haben, die haben uns das ganz klar so gespiegelt. Die haben das ja auch tatsächlich in ihren täglichen Begegnungen mit Aussagen in den Medien oder direkten Aussagen von Menschen, die sie treffen in ihrem Alltag. Und die Medien spielen da eine große Rolle in dieser Debatte, weil die oft ja die erste und von vielen Menschen auch wichtigste Informationsquelle über Landwirtschaft sind.
Sie haben sich auch das dann innerhalb dieses Social Labs nochmal angeguckt, also wirklich eine Medienanalyse gemacht. Ja. Ist das denn so, dass die Medien auf Skandale setzen, ein sehr negatives Bild von Tierhaltung zeichnen?
Ja, diese Medienanalyse, die Sie ansprechen, die haben die Kollegen von der Fachhochschule Soest durchgeführt und haben dabei Printmedien, aber auch Social-Media-Beiträge untersucht.
Und das Spannende ist, dass die Berichterstattung sowohl von Landwirten als auch von, ich sag jetzt, Menschen aus der Bevölkerung zu einem großen Teil als eher negativ oder eben skandalisierend wahrgenommen wird. Wenn man sich dann aber diese Berichte tatsächlich mal anguckt und auch über die Breite der vorhandenen Printmedien mal analysiert, dann stellt man fest, dass die Themenauswahl und die Darstellung viel vielseitiger und ausgewogener ist, als man das allgemein hin wahrnimmt.
Sagt Marie von Meyer-Höfer, Agrarökonomin. Wir können also festhalten, es fehlt eher gefühlt als wirklich an Wertschätzung. Aber die Ansprüche an die Landwirtschaft, die steigen tatsächlich von ganz vielen Seiten. Das kann psychisch überfordern und Hilfsangebote wie Notfalltelefone oder Beratungsstellen, die sind nicht mitgewachsen, auch wenn das Bewusstsein für seelische Gesundheit steigt. Danke fürs Interesse und Zuhören. Wir freuen uns über Feedback, Hinweise oder Themenanregungen an systemfragen@deutschlandfunk.de. Abonnieren Sie uns gerne als Podcast, zum Beispiel in der Deutschlandfunk-App. Tschüss, sagt das Team hinter diesen Deutschlandfunk-Systemfragen. Katja Bülow, Katrin Kühn und ich, Till Opitz.